Ja, wir können das Matthäus-Evangelium aufschlagen. Ich lese noch vor dem Gebet nochmal das Vaterunser. Das Wort Gottes können wir nicht oft genug hören. Am Mama-Dietrich-Platz, da hat jetzt so ein kleines Mädchen, dritte oder vierte Klasse, hat da eine Bibel genommen und diese hochgehalten und gesagt, David, hast du das alles schon gelesen? Ich habe gesagt, ja, bis so ungefähr 15 Mal das Alte Testament und das Neue noch öfters. Was? Ich konnte es gar nicht fassen. Aber ich bin, seit ich zum Glauben gekommen bin, nie müde geworden, das Wort Gottes zu lesen. Und ich bin Gott so dankbar dafür, dass ich heute immer noch dran bin. Es gab natürlich Zeiten, da habe ich 6 bis 8 Kapitel am Tag gelesen. Jetzt habe ich Kinder und eine Arbeit und alles, da geht das dann nicht mehr so viel. Aber ich bin immer noch dran geblieben und ich ernähre mich immer noch davon. Das ist wie der Ölkrug, der nicht leer wird, wie das Manna, was nicht verschimmelt in der Bundeslade. Und wir können uns ernähren davon. Halleluja. Okay, Matthäus Kapitel 6, ich lese das Vaterunser ab Vers 9. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vater, wir danken dir für dieses wunderbare Gebet. Wir danken dir, Jesus, dass du uns dieses Gebet mitgegeben hast. Als ein Reiseführer in unser Gebetsleben hinein. Als Initialzündungen, wo das erste Mal eine Zündung passiert und der Motor des Gebetes anfängt zu laufen. Dafür hast du uns dieses Gebet gegeben. Und ich bitte dich, Vater, dass wir heute nicht nur irgendwie tolle Sachen lernen, die irgendwie neu und interessant sind, sondern ich bitte dich, dass du uns heute, dass diese Predigt und noch diese Beschäftigung mit dem Vater unser zu einer Initialzündung wird, dass unser Gebetsleben neue Kraft empfängt und neuen Schub bekommt und dass wir vor allen Dingen Freude im Gebet finden. Du hast gesagt im Propheten Jesaja, ich glaube Kapitel 55 oder so, hast du gesagt, ich werde machen, dass sie Freude haben im Bethaus. Was für ein Wunder, was für eine Herrlichkeit. Im Bethaus Freude. Aber so hast du es dir gedacht und da willst du uns hinbringen. Und wir bringen dir das, wo unser Gebetsleben trocken und langweilig ist und wir uns 1000 andere Sachen vorstellen können, die wir lieber tun würden. Und wir bitten dich, dass du das veränderst und dass du uns Freude im Bethaus schenkst. In Jesu Namen. Amen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass über das Gebet, gib uns heute unser tägliches Brot. Und heute gehen wir weiter zu Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden. Und das nächste Mal, ich denke, das ist dann in 2 Wochen oder in 3 Wochen, ich glaube, in 2 Wochen reden wir dann über, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Aber heute beginnen wir mit, vergib uns unsere Schulden. Halleluja. Das ist kein Übergabegebet. Das Sinner's Prayer. Gibt also dieses, der Evangelist kommt in die Stadt und sagt dann, ja, wenn du jetzt Jesus annehmen willst, dann heb deine Hand oder dann komm nach vorn und dann bete mir dieses Gebet jetzt nach und dann beten sie dieses Gebet und da kommt garantiert irgendwas mit drin vor, vergib mir meine Sünde, vergib mir meine Schuld. Aber so hat sich das Jesus übrigens nicht gedacht, zumindest nicht im Vater unser. Da muss nicht unbedingt was Schlechtes daran sein, ich finde das gar nicht mal so schlimm, da so ein Gebet vorzubeten, besonders bei Leuten, die noch nie in ihrem Leben irgendwas in der Form getan haben, kann das manchmal hilfreich sein, denen so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Aber so hat es Jesus nicht gedacht. Vergib uns unsere Schulden. Wir hatten in einer der ersten Teile darüber gesprochen, dass wir dieses Gebet, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und geheiligt werde dein Name geht unmittelbar zusammen mit vergib uns unsere Schulden. So, wer A sagt, muss auch B sagen, sagen wir immer, ja, wir müssen da das konsequent durchziehen. Es reicht nicht zu sagen, Vater, heilige deinen Namen durch mein Leben, mach das irgendwie, sondern es setzt auch voraus, dass wir bereit sind, uns zu demütigen und Gott um Vergebung zu bitten für unsere Sünden und für unsere Schuld. Denn, das ist mein erster Punkt, Gebet ist Begegnung mit Gott. Und wir können Gott nicht begegnen als, es gibt ja da verschiedene Charakteristika, die Gott auszeichnen, und wir können uns nicht eine aussuchen und sagen, ich begegne Gott als Vater, als Papa im Himmel. Und jetzt ist das nur mein Papa. Oder wir können sagen, ich begegne Gott als meinen General, der mir Befehle erteilt, oder ich begegne Gott als meinen Versorger, sondern Gott ist immer Gott als Ganzes. Wir können uns nicht einen Teil von ihm rausnehmen und sagen, das ist jetzt alles, also zumindest wäre das nicht gesund, das ist jetzt Gott, sondern Gott ist immer als Ganzes, und ein wesentliches Charakteristika von Gott ist seine Heiligkeit. Thomas hat darüber eine tolle Predigt gehalten, über die Heiligkeit Gottes. Und da, wo die Heiligkeit Gottes ist, wird zwangsläufig, oder da, wo ein Kontakt mit dieser Heiligkeit ist, wird zwangsläufig das offenbar, was sündhaft ist, was unsere Schuld ist. Und wir können sogar, also ein Beispiel davon haben wir da im Propheten Jesaja, sehr bekannte Stelle, Prophet Jesaja, Kapitel 6. Wir wissen ja, also da, ich hatte das, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt in anderen Predigten, dass in Kapitel 1 bis 5 der Jesaja eine Botschaft hatte, wehe euch, die ihr Böses gut nennt, die ihr Gutes Böses nennt, wehe euch, die ihr Helden seid im Wein trinken, wehe euch wegen diesem, wehe euch wegen jenem. Und da gibt's jede Menge Weherufe, und wir kommen dann ins Kapitel 6, und im Kapitel 6 wird eine Vision beschrieben, die der Jesaja hat. Ist auch ein sehr interessantes Kapitel, da könnte man auch jetzt Vers für Vers im Detail reingehen, aber er sieht den Thronsaal Gottes, und er sieht, wie die Herrlichkeit Gottes diesen Thronsaal, den Tempel erfüllt, und er steht quasi unmittelbar in dieser Heiligkeit, und alles bebt und alles vibriert von dieser Kraft der Herrlichkeit Gottes. Und er sagt in Vers 5, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Wenn wir wirklich daran glauben, dass Gebet Begegnung mit Gott ist und dass im Gebet unsere Beziehung zu Gott gelebt wird, dann ist Gebet auch immer eine Begegnung mit der Heiligkeit Gottes. Und wahrscheinlich nicht ganz so intensiv, wie das der Jesaja hier erlebt hat. Wäre natürlich cool und schön, wenn wir das auch mal so, also schön nicht wahrscheinlich, aber im Nachhinein könnten wir dann tolle Sachen erzählen, ja. Das Level der Erkenntnis Gottes, was wir haben oder was wir im Gebet erleben, ist natürlich nicht das, was Jesaja hier hat mit dieser Vision, die ihn ganz verzerrt hat. Aber jede Begegnung mit Gott, sei sie auch noch so klein, jedes Denken an ihn, im Herzen Gemeinschaft haben mit ihm, hat mit seiner Heiligkeit zu tun. Und deshalb ist es eigentlich die beste Art und Weise, wie wir prüfen können, wie echt unser Gebetsleben ist. Wenn wir schauen, ob wir von Sünde überführt werden, wenn wir beten. ob ich von meiner eigenen Sündhaftigkeit, von der Schuld, die ich auf mich geladen habe, ob ich davon überzeugt bin und ob diese Überzeugung stärker wird. Es ist der ultimative Test, ob mein Gebetsleben echt ist oder nur ein reines Formular, ein Runterbrabbeln und Runterreden von irgendwelchen Sprüchen und Wörtern. Ich kannte das Vaterunser schon auswendig, da war ich noch ein kleines Kind, ja. Und nie war ich von meiner Sündhaftigkeit überzeugt. Nie habe ich irgendwie gesagt, also aus ganzem Herzen, vergib mir meine Schuld, weil ich mir bewusst war, ich habe Schuld. Und das hat sich erst geändert, als Gott in mein Leben hineingekommen ist. Und bis heute ist es so, dass wenn wir eine Begegnung mit Gott haben, in seiner Heiligkeit, ihn erkennen in seiner Heiligkeit und seiner Vollkommenheit, dann erkennen wir gleichzeitig uns in unserer Sündhaftigkeit und in unserer Unvollkommenheit. Das eine geht nicht ohne das andere. Erkenntnis Gottes kommt nie ohne Erkenntnis des Menschen. Und wahre Erkenntnis des Menschen kommt auch nie ohne Erkenntnis Gottes. Und all das spielt sich in deiner Gebetskammer ab. Klingt doch spannend, oder? Also ich finde das spannend. Ein sehr gutes Beispiel davon finden wir in Lukas Kapitel 18. Ab Vers 9. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Männer hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner stand von ferne und wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wir sehen hier zwei unterschiedliche Beter, zwei unterschiedliche Arten von Gebet. Die eine Art des Gebetes füttert den Stolz und lässt uns blind. Blind sowohl für uns selbst, blind für unseren Nächsten, blind für Gott. Blind in alle Richtungen. Die andere Art des Gebetes ist in Demut und macht uns sehend. Wir erkennen uns selbst, wir erkennen Gott und wir erkennen den Nächsten. So, was würdest du sagen, auf welcher Seite ist dein Gebetsleben? Ich würde nicht sagen, dass keiner von uns in einem Extrem ist, aber oft neigen wir in unserem Glaubenleben, geben wir durch Prozesse und Dinge verändern sich und unsere Umstände verändern sich, wir verändern uns, alles verändert sich irgendwie, unsere Überzeugungen verändern sich und wir tendieren immer in die eine oder in die andere Richtung. Und Gott ruft uns in das Gebet, in diese Form des Gebetes, die sehend macht, die uns sehen lässt. Wo wir mit voller Überzeugung sagen können: Vergib mir meine Schuld. Ich glaube, der Pharisäer hat genauso gesagt, da gab es ja, die Juden haben ja sehr viele Gebete, die vorgefertigt sind und die sie dann quasi auswendig rezitieren. Und da kommt bestimmt auch vor: Ich bin ein Sünder und Gott vergibt mir und all diese Dinge. Aber ob jemand das aus Überzeugung sagt oder ob jemand das sagt, weil er es sagen muss und weil es dazugehört, ist ein großer Unterschied. Und dieses Gebet, vergib mir meine Schulden, ist eine Einladung hin zu einer echten Selbsterkenntnis. Und mit dieser, wie ich schon sagte, mit dieser Selbsterkenntnis kommt immer eine Gotteserkenntnis. Vielleicht sagst du jetzt, David, ich habe gar keine Schuld. Ich habe schon über alles Buße getan. Dann lass uns mal Jakobusbrief aufschlagen. Ich habe ja schon mit einigen Leuten diese Diskussion geführt. Sind wir nun noch Sünder oder sind wir nun keine Sünder? Darf ich als Christ sagen, ich bin ein Sünder oder bin ich jetzt nun kein Sünder mehr? Wie ist das jetzt? Bin ich jetzt komplett geheiligt und in Christus gar kein Sünder mehr? Und ich habe aufgehört, mich darüber zu streiten oder zu diskutieren, weil diese Bezeichnung gar nicht so wichtig ist. Also wenn du jetzt sagst, okay, der Heilige Geist bewegt dich dazu zu sagen, ich bin ein Sünder und Gott sei mir dem Sünder gnädig, obwohl du schon wiedergeboren bist, dann geh hin in Frieden. Und wenn du sagst, nein, ich bin eine neue Schöpfung, ich bin kein Sünder mehr, dann sollst du auch in Frieden hingehen und du darfst es gern so machen, wie du da die Überzeugung hast. Und es gibt wichtigere Dinge, über die wir uns Gedanken machen sollten, als über solchen ja, Formalitäten, ja, die keinen Unterschied machen. Die Frage ist am Ende immer, wie leben wir? Lebe ich wie ein Heiliger, der in Christus ist? Lieb ich meine Nächsten so wie ein Heiliger, der in Jesus Christus ist? Demütige ich mich selber, nehme mein Kreuz auf mich wie ein Heiliger, der in Jesus Christus ist? Oder lebe ich wie ein Sünder? So, aber hier steht jetzt, also die Schriftstelle, die ich jetzt rausgesucht habe, hat jetzt nichts damit zu tun, ob diese Bezeichnung jetzt nun, ich habe bewusst einen rausgesucht, die da neutral ist, was diesen Bezeichnungsstreit angeht. Und zwar Jakobus Kapitel 3, Vers 2. Da sagt Jakobus, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib in Zaum zu halten. Und ich möchte die Betonung auf den ersten Satz legen. Wir alle verfehlen uns vielfach. Jakobus 3, Vers 2. Jakobus 3, Vers 2. So, lass uns erstmal die Frage stellen, wer verfehlt sich hier? Wir alle. So, wir können jetzt nicht hingehen zu Jakobus und sagen, Jakobus, wenn du wüsstest, welchen Reichtum wir in Christus haben. Komm mal, ich erkläre dir mal die Theologie des Neuen Testamentes. Das funktioniert nicht, weil Jakobus hat das Neue Testament mitgeschrieben. Und er wusste sehr wohl, was er schreibt und was er nicht schreibt. Und er hat gesagt, wir alle, das heißt, da ist keiner ausgenommen. Wir alle verfehlen uns. Wir alle tun das. Ob du das mitkriegst oder nicht, ist was ganz anderes. Ist eine ganz andere Geschichte. Du kannst dich verfehlen, das heißt, du kannst sündigen, du kannst etwas tun, was Gott nicht gefällt und das gar nicht mitkriegen. Davon redet die Bibel auch, ja, verborgene Sünden. David sagt, von den verborgenen Sünden sprich mich frei. So, also es geht uns alle an und dann sagt er auch noch, wie oft das ist nicht einmal in der Woche oder irgendwie einmal im Jahr oder so alle 10 Jahre habe ich mal einen Fehltritt, sondern er sagt vielfach, also sehr oft, öfters als selten, ja, oder ab und zu mal, vielfach. Wir alle verfehlen uns vielfach. Und Jakobus argumentiert auch gleich, wie wir das herausfinden können, wo wir uns verfehlen, nämlich indem wir auf unseren Mund gucken, was da rauskommt. Denn unser Mund ist nämlich das Fenster hinein in unser Herz. Und wenn du siehst, wie jemand redet, dann siehst du oft, wie es in seinem Herzen aussieht. Es sei denn, es ist ein Heuchler. Gibt's natürlich auch, ja. Das sagt Jesus zu den Pharisäern, ihr Schlangen, warum redet ihr anders, oder wie heißt es, ich weiß jetzt nicht genau im Wortlaut nicht mehr, aber er sagt, ihr Schlangenbrut, warum redet ihr anders als das, was in euren Herzen ist? So, es geht uns alle an, wir alle haben Schuld und wir alle haben viel davon. Wir verfehlen vielfach das Ziel. Das ist das, was Sünde im Hebräischen übrigens auch bedeutet, die Zielverfehlung. Wir verfehlen uns vielfach. Und deshalb ist es notwendig, dass wir immer wieder dahin zurückkommen. Vater, vergib mir meine Schuld. Und dass wir das zu einem Lebensstil machen, der Demut, zu wissen, ich verfehle mich vielfach. Und ich bin nicht derjenige, der sich hinstellen kann und sagen kann, ich bin der Heilige, ich mache keine Fehler und ich mag das so, was Luther sagt. Es gibt auch manches, was Luther sagt, was ich nicht so mag, aber ich mag, was er sagt, wenn er sagt, als es um die Frage ging, ob denn jetzt eine neue Kirche gegründet werden sollte und ob man die nicht lutherische Kirche nennen sollte oder die Kirche von Martin Luther. Und vielleicht muss Thomas mich jetzt korrigieren, aber er hat dann gesagt, was bin ich doch für ein stinkender Madensack, dass eine Kirche nach mir benannt werden sollte. Heute haben wir die lutherische Kirche. Aber das trifft's ganz gut. Ja, was bin ich doch für ein stinkender Madensack? Was bin ich doch für ein Wie käme ich dazu, dass Christen sich nach meinem Namen benennen sollten, der ich mich doch oft verfehle? Und wenn wir dann im Gebet sind und in der Gebetskammer uns Zeit nehmen, 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, je nachdem, wie viel das bei dir ist, dann nimm dir doch mal eine Zeit der Stille und reflektiere dich selbst. Tritt vor den Spiegel Gottes und guck dich selbst an und sag, Jesus, wenn da irgendwas ist, überführe mich von meiner Schuld, ich möchte dich um Vergebung bitten. Und der Heilige Geist ist so treu, er ist so wunderbar in seinem Werk, wie er das tut. Er wird dich wird dir Dinge zeigen, er wird dir Worte zeigen, er wird dich überführen. Das ist auch das, was Jesus über den Heiligen Geist sagt. Wenn der Heilige Geist zu euch gekommen ist, wird er die Welt überführen. Das bedeutet, erst macht das bei euch und dann macht das bei der Welt. Der Heilige Geist kommt zur Gemeinde und vollbringt sein Werk innerhalb der Gemeinde. Und von da ausgehend überführt er die Welt und zieht die Welt zu Jesus. Halleluja. Und da geht es überhaupt nicht nur, falls das jemand glaubt oder denkt oder da jetzt irgendwie die Verdammnis losgeht. Es geht überhaupt nicht darum, dass wenn du jetzt das nicht regelmäßig machst oder wenn du sagst, ja, keine Ahnung, Erkenntnis von Sünde habe ich jetzt nicht so oft, dass du musst dir keine Sorgen machen, dass du irgendwie jetzt nicht gerettet bist oder dass irgendwie Jesus sagt, na jetzt kommst du nicht mehr in den Himmel oder jetzt ist mein Kreuz nicht mehr stark genug. Das ist nicht darum, worum es geht. Es geht um Gebet ist die Herzensbeziehung zu Gott. Es geht nicht um den Status, den wir erreichen oder um etwas, was wir uns erarbeiten, wenn wir richtig beten, dass wir dann im Wohlgefallen Gottes stehen. Das können wir sowieso nicht erarbeiten, das Wohlgefallen Gottes. Das kriegen wir nur geschenkt. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, wie sieht unsere Herzensbeziehung zu Gott aus? Ist die von Wahrheit und Echtheit geprägt? Treten wir in Wahrheit vor Gott? Erkennen wir ihn, eben wie ich das schon sagte, in seiner Heiligkeit? Erkennen wir uns selbst in unserer Menschlichkeit? Da ist oft eine Verwechslung in diesen, ich werde da gerade dran erinnert, ich habe mit unserem Wachmann gesprochen, am Amalia-Dietrich-Platz, der René, ganz angenehmer Zeitgenosse, der einen sehr entspannten Job hat und Zeit hat zum Reden. Ja. Ich kenne ja, weiß ja auch, wie das ist, so einen entspannten Job zu haben. Und ich habe mit ihm über die Frage gesprochen, also die Theodizee-Frage, warum lässt Gott so viel Leid zu? Warum ist das Leid in der Welt und warum schreitet Gott nicht ein? Und irgendwie kam so dieser göttliche Geistesblitz auf mich herab und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, wir verwechseln die Dinge. Wir fragen, warum lässt Gott das zu? Aber eigentlich ist das die Frage für den Menschen, warum lässt der Mensch das zu? Warum ist der Mensch so boshaft? Warum ist der Mensch so grausam? Und dann diese Frage, die wir stellen, auch gegenüber Gott, warum schreitest du nicht ein, ist auch eine Frage, die wir den Menschen stellen sollten. Warum schreitest du nicht ein? so dass eine Verwechslung darf zwischen Gott und Mensch und wir und die Sichtweisen sind aus den Fugen geraten und Gott möchte das korrigieren und dafür ist dieses Gebet unter anderem auch da. Gott als Gott erkennen und den Mensch als Menschen. Drittens, das Bekenntnis von Sünde. Lasst uns mal den ersten Johannesbrief aufschlagen, auch eine sehr bekannte Stelle. 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Oh, diese Schriftstelle hat mich so oft getröstet und ermutigt und wieder rausgeholt das war wie so ein, oft, gerade in den ersten Jahren meines Glaubenslebens war ich wie in einem so Wildwasser-Rafting. Diese Schlauchboot und dann geht es so stromschnellen hinab und du denkst, wenn du da drin sitzt, ich habe das noch nie gemacht, will ich auf jeden Fall mal machen. Und es war wie, du setzt dich rein und denkst, warum habe ich mich darauf eingelassen? Ja, und dann geht's los und immer wieder bin ich rausgefallen aus diesem Glaubensboot, aus diesem Vertrauen auf Jesus und bin in die Fluten gestürzt. Und dieser Vers, 1. Johannes 1, Vers 9, hat mich immer wieder daraus gerettet. Manchmal kamen wir Sünden in Erinnerung, die lagen 4, 5, 6 oder noch mehr Jahre zurück. Und auf einmal war ich so von Verdammnis geplagt und habe dann war mit meiner Frau unterwegs, da hatten wir noch keine Kinder an der Tankstelle und sie war drin, hat bezahlt und dann kam sie rein und so, Schatz, ich muss dir was sagen. Und dann habe ich irgendeine Sünde von vor ganz langer Zeit rausgeholt. Und ich habe mich immer wieder dann an diesen Vers erinnert. Er hat mich immer wieder hineingeholt aus diesem stürmischen Wasser in dieses Wildwasser-Rafting-Boot. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und kommt noch Vers 10 dazu. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wie oft hat mich das gepackt aus den Tiefen und hineingezogen wieder in das sichere Boot. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Es geht gar nicht darum, ob du alles richtig machst. Es geht gar nicht darum, ob dein Leben perfekt verlaufen ist oder ob du nie irgendwie gefallen bist. Es geht darum, dass er treu und gerecht ist. Und wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, das ist übrigens auch ein Akt des Gebetes, dann ist er treu und gerecht. Das verspricht uns der Johannes. Er erbarmt sich über uns. Und es ist diese Treue und diese Gerechtigkeit von Jesus. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, so dass uns nichts mehr davon anhaftet und wir können Frieden finden. Ich habe, als ich ein junger Christ, also das ist wahrscheinlich ein Anzeichen von irgendwann, weiß nicht, kommt man da, also beschreibt ja Paulus, schreibt der Johannes auch, dass quasi aus den kleinen Kindern Söhne werden, aus den Söhnen, aus den jungen Männern werden Väter und wir sinken, unsere Wurzeln gehen immer tiefer in diese Gnade und in diese Barmherzigkeit rein, sodass wir dann nicht mehr so leicht da weg hin und her gewedelt werden können. Ich weiß noch, als ich sehr jung im Glauben war, war ich mal auf einem christlichen Jugendcamp und hab da eine junge Frau kennengelernt, nicht meine Frau. Und dann habe ich die auch besucht und habe ihre Familie besucht und habe da geschlafen und ich habe dann gemerkt, dass diese Beziehung überhaupt nicht gut ist und habe das dann auch irgendwann abgebrochen und das war mir irgendwie so peinlich, dass ich mich da so drauf eingelassen hatte und ich dachte mir auch, immer wenn ich dran gedacht habe, mir trieb die Schamesröte ins Gesicht, dachte mir, ach, Jesus. Und eines Tages sitzt genau dieses Mädchen, inzwischen junge Frau, ja, bei uns im Mama-Treff auf der P31, ja, bei mir zu Hause. Und es ist mir, nein, ich wollte dich doch aus meinem Leben rauslöschen. Ich wollte nie wieder daran denken, wie sehr ich doch da, was ich da für Fehler gemacht habe und wie peinlich mir das war. Und dann habe ich ihr nur gesagt, als ich sie gesehen habe, wir kennen uns doch. Es waren ja einige Jahre schon vergangen. Wir kennen uns doch. Und dann habe ich nur gesagt, weißt du, das tut mir so leid, wie ich mich da verhalten habe. Und da hat sie nur gesagt, ich bin auch nicht besser. Und dann war das geklärt. Und wir konnten Frieden finden. Und das ist so dieses, irgendwie dieses Wunderbare, was wir haben, dass wir, es ist nicht die Frage, ob wir alles richtig machen oder ob wir nie sündigen. Natürlich ist Teil der Furcht des Herrn, ist es vom Bösen zu weichen. Und das sollte ein Zuwachs darin sein, dass wir immer weniger Sünde in unserem Leben dulden. Besonders diese, die uns bewusst ist. Die Frage ist, wie gehen wir mit unserer Sünde um, wenn sie denn dann schon mal passiert ist? Und kommen wir zum Thron der Gnade? Wir kommen nicht zum Thron der Gnade als die Sieger und als die Siegreichen, die nie was falsch machen. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Der letzte Vers im Hebräer Kapitel 4. Komm, lass uns das mal aufschlagen. Hebräer Kapitel 4, ein paar Seiten vorblättern. Viele zitieren ja Hebräer Kapitel 9 oder 10, ist es, glaube ich, wo es heißt, jetzt kommen wir zum Thron der Gnade mit Freimütigkeit durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Und Hebräer Kapitel 4, Vers 16, der letzte Vers, bezeichnet die Herzenshaltung, die wir haben, wenn wir hinzutreten in die Gegenwart Gottes. Mit anderen Worten, wenn wir ins Gebet gehen. Es ist ja nichts anderes. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden. Wir kommen nicht als die Supermänner und Superfrauen in die Gegenwart Gottes und sagen, guck mal Gott, was ich hier alles für dich gemacht habe und wie toll ich mich verhalten habe und wie super ich bin, sondern ich komme, um Gnade zu finden und Barmherzigkeit, damit mir rechtzeitig geholfen wird. Das ist Gebet. Und vergib uns unsere Schulden. Und jede Form von Frömmigkeit, wo das nicht mehr da ist und wo uns gesagt wird, dieser Bezeichnungsstreit, den lassen wir jetzt mal beiseite, ja, ob nun Sünder sind oder nicht, du brauchst dir darüber, Gott hat dir ein für alle Mal vergeben, deine zukünftigen Sünden, die sind alle schon vergeben, das ist alles, du brauchst dir über Sünde gar keine Gedanken mehr machen und dann wird so viel vermischt miteinander, dann kommt so viel Wahrheit und wird vermischt mit einer Haltung der Hochmut, der Unabhängigkeit vor Gott. Und auf einmal sind wir nicht mehr die, die Gnade und Barmherzigkeit brauchen. Die zu Gott kommen auf Augenhöhe. Und schon allein solche Bezeichnungen sind Gräuel. Wir sind in Ewigkeit die, die abhängig sind von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und das verkörpern wir und das drücken wir aus, wenn wir sagen, vergib uns unsere Schuld. Abhängig von Gott. Thomas, kannst du nach vorn kommen, dass wir noch mal in den Lobpreis reingehen und eine Antwort finden auf das Wort Gottes? Vater, wir danken dir, dass du uns nicht runtermachen willst und dass du uns nicht irgendwie beleidigst oder Spaß daran hast, uns irgendwie hinabzudrücken, sondern du möchtest, dass wir in Wahrheit dir begegnen und dass wir nicht in der Lüge sind, denn der Vater der Lüge ist der Teufel selbst. Du möchtest, dass wir in Wahrheit dir begegnen, weil du selbst die Wahrheit bist. Und wir danken dir, dass das bei dir wunderbar in Einklang ist. Vater, wie wir es vorhin gelesen haben im Psalm 101. Von Gerechtigkeit und Gnade will ich singen. Oder wie Psalm 87 sagt, Gerechtigkeit und Friede haben einander geküsst. In dir, Jesus. Bei dir geht das wunderbar zusammen, dass du sagst, ihr seid eine neue Schöpfung, ihr seid gerechtfertigt, ihr seid geliebt, ihr seid begnadigt. Und dass wir trotzdem sagen, vergib uns unsere Schuld. Bei dir geht es wunderbar zusammen. Und du rufst uns zu seinem Leben, Jesus, in Demut und in Abhängigkeit vor dir. Heiliger Geist, leite uns immer wieder neu an diese entscheidenden Punkte, in diese entscheidenden Momente hinein, wo wir irgendwie, weil wir abgedriftet sind, neu erkennen, oh, ich habe das so nötig, die Gnade Gottes. Ich habe die Barmherzigkeit Gottes so nötig, sodass wir zurückkommen auf diesen Kurs, auf den Kurs der Wahrheit, auf den Weg der Demut, auf den schmalen Pfad. Und du bist so treu, uns dahin zu führen und hinzuleiten. Du bist so treu darin, uns an die Hand zu nehmen und als unser Hirte uns voranzugehen. Und wir folgen deiner Stimme. Und wenn wir abgewichen sind und irgendwo uns im Geäst oder im Gesträuch unserer Hochmut und in den Schluchten unserer eigenen Einbildung verlaufen haben und uns verletzt haben, dann gehst du uns hinterher. Und warum nimmst du das Lamm auf die Schultern? Weil du ihnen die Beine brichst, dass es nicht mehr wegläuft, dass es das nie wieder vergisst. Trägst du uns, auch wenn es schmerzhaft ist, eine schmerzhafte Umarmung, eine liebevolle Lektion. Wunderbarer Gott, wir danken dir dafür. Halleluja. Bewahre uns davor, nicht auf diesen Weg des Hochmuts zu gehen, wie es dein Wort sagt. Wohl dem Mann, der den Weg der Sünder nicht betritt, der nicht im Kreis der Spötter sitzt. Vater, wir bitten dich, dass du uns leitest und führst, dass wir bei deinem Wort, bei deiner Wahrheit, bei deiner Liebe, dabei bei deiner Barmherzigkeit und Gnade bleiben. Lass uns jetzt während des nächsten Liedes eine Antwort finden, jeder für sich, und das nochmal festmachen vor dem Herrn, dieses in Wahrheit und in Demut bleiben. Und wenn da etwas ist, was dir vielleicht jetzt in Erinnerung gekommen ist, Gott ist voller Barmherzigkeit, und wenn du ihm bekennst, dann wird er dir vergeben. Und oft hilft es, zumindest hat es mir oft in der Vergangenheit geholfen, das mit jemandem gemeinsam zu tun und vor jemandem Gott zu bekennen, sodass der Zuspruch umso stärker ist und der Zuspruch der Vergebung von Jesus durch die Geschwister kommt. Dann möchte ich dich einladen, das einfach zu tun. Danke, Thomas.
Dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.